Manchmal ist es ja nur ein ganz kleiner Schritt, bis man in die Fremde gekommen ist. Wenige Meter und schon hat sich alles verändert. Wir sind unterwegs an einem kleinen, beschaulichen Fluss in der Sächsischen Schweiz, wunderbar gelegen, links und rechts die Sandsteinfelsen, schöne grüne Landschaften, hohe Farnfelder, man fühlt sich so ein bisschen wie im Dschungel und dann plötzlich ist da diese Brücke. Sieht ganz normal aus, wie jede Brücke, die irgendwo über einen Fluss gehen kann. Aber wer über diese Brücke geht, kommt in eine andere Welt. Plötzlich fühlt man sich wie im Ausland. Und man ist es auch im Ausland. Denn da stehen plötzlich solche Sachen wie Zatni, Jetrioch, Lubok, wie auch immer. Man kann es nicht aussprechen. 50 Meter. Und man ist in die Fremde geraten. Die Kirnitz bildet da die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Und das, was früher auf der anderen Seite auch mal mit Deutsch vielleicht verständlich gewesen wäre, ist völlig ausgelöscht. Auf der anderen Seite der Brücke einige Ruinen von Häusern, wo mal Deutsche gelebt haben, die dann nach dem Krieg vertrieben worden sind. Und jetzt geht man einfach nur drüber und man versteht kein Wort. Zwei Länder so nah nebeneinander und so weit unterschieden. Die Fremde. Und da fühlt man sich sofort irgendwie unsicher. Man versteht nicht mehr so richtig, was das sein soll, was das eigentlich für Orte sind. Es gibt ja dann glücklicherweise Karten, die das noch übersetzen, dass man zumindest die Orte irgendwie einsortieren kann. Aber wenn man mit den Leuten spricht oder sie sprechen hört, da kann man so überhaupt nichts ableiten. Also es ist jetzt anders, wenn man, keine Ahnung, nach Holland fährt oder so. Das ist ja irgendwie dann noch so ein bisschen, hat mal jemand gesagt, das ist so ein bisschen das Babydeutsch. Wenn die Leute dann da irgendwie kommen und dann kommen die Kinder an und dann sagen sie, ja, hast du gut geknuffelt? Und man weiß sofort, ja, da hat irgendwie einer jetzt halt da sich so ein bisschen beknuffelt. Das verstehe ich, aber das hier, es ist die Fremde. Ich passe da gar nicht richtig rein. Und so ist es ja manchmal nicht nur, wenn ich ins Ausland fahre, in ein anderes Land, und das ist ja vielleicht sogar schon innerhalb von Deutschland, wenn man in die richtigen hessischen Orte kommt oder gut, in den Hessen geht es dann vielleicht noch, wobei, je nachdem, wie stark das Röhr dann da gerollt wird oder so, fühlt man sich ja auch schon fast wie im Ausland oder dann, wenn die Schwaben richtig loslegen oder die Bayern oder die Sachsen oder was auch immer. Aber das geht ja vielleicht auch im Alltag, wo die Sprache zumindest noch gleich ist. Wenn du an deinem Arbeitsplatz der Einzige bist, der sonntags morgens in den Gottesdienst geht. Wenn du im Freundeskreis zusammen bist und ihr redet über irgendwelche Themen, und dann merkst du auf einmal, meine Werte, meine Vorstellungen vom Leben, die sind ganz anders als das, was alle anderen in meinem Freundeskreis so ansehen. Oder wenn du Entscheidungen triffst, vielleicht in der Familie, oder wenn du zurückdenkst als junger Mensch, wo du Entscheidungen getroffen hast, wo du gemerkt hast, da haben sich plötzlich Wege unterschieden. Die waren anders als das, was andere Leute gemacht haben. Und die Frage, die im Raum steht, ist, warum machst du das eigentlich so? Warum lebst du so und nicht so, wie alle leben? Dieses Gefühl, anders zu sein, in der Fremde zu sein, nicht verstanden zu werden, das ist das, was die Bibel ja in diesem Fremdheitsbild ausdrückt. Und genau das ist das, was die Christen erleben, denen Petrus seinen ersten Petrusbrief schreibt. Sie leben mitten in der Gesellschaft, die ihre Überzeugung nicht teilt. Keine Anerkennung, sondern das Misstrauen der Nachbarn, eine Minderheit verspottet, bedroht. Und Petrus will Mut machen, zeigen, wie man als Christ in diesem fremden Umfeld bestehen kann, nicht verbittert, nicht ängstlich, nicht angepasst, aber standhaft in der Fremde, voller Vertrauen und voller Hoffnung. Und wir kommen heute zum Abschluss der Reihe über die Fremde, über den ersten Petrusbrief und ich lese uns dazu die letzten Verse aus diesem Brief, beziehungsweise eigentlich das ganze letzte Kapitel, 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 14. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und ich bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Mit der Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Die Gemeinde hier in Babylon, die wie ihr von Gott erwählt ist, lässt euch grüßen. Ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt. Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört. Ja, was gehört dazu? Standhaft in der Fremde zu leben. Petrus nennt uns drei Aspekte, die den Christen damals, aber auch uns heute helfen können, ist nochmal so die Bündelung von all dem, was er vorher im Brief gesagt hat. Und das erste ist dienende Leiterschaft. Und vielleicht sagst du jetzt, das könnt ihr doch eigentlich in der Gemeindeleitung mal behandeln, diese ersten Verse, das betrifft doch gar nicht uns. Und ich glaube, es hat trotzdem mit uns allen zu tun, von daher schieben wir das nicht in unsere Gemeindeleitungssitzungen, sondern beschäftigen uns alle damit, denn auch wenn nicht alle bei uns Älteste sind, an irgendeinem Punkt gibt es für jeden auch was zum Leiten oder geleitet werden. Und für Petrus ist das klar, dass das wichtig ist, dass es solche Strukturen auch innerhalb von Gemeinden und Organisationen gibt, dass gerade dann, wenn Christen in so einer Fremdheitssituation, in so einer herausfordernden Widerstandssituation stehen, dass dann Gemeinde nur überleben kann, wenn es da eine klare Struktur und auch klare Leitung gibt. Menschen, die Verantwortung übernehmen für die gesamte Gruppe. Er selbst sieht sich ja als ein Leiter. Er hat ja von Jesus diesen Auftrag bekommen, in dieser seelsorgerlich herausfordernden Szene am See Genezareth nach der Auferstehung, wo Jesus Petrus noch einmal mit hineinnimmt in die Tiefen seines Tuns. Noch einmal, dreimal ihn fragt, hast du mich lieb? Und bei Petrus klingelt ja sofort diese Erinnerung an das dreimal Verleugnen. Die Bibel macht das noch so besonders deutlich und zieht diesen Link, dass das Wort für Kohlenfeuer ja nur zweimal in der Bibel auftaucht, einmal im Hof des Hohen Priesters und dann noch einmal dort am See Genezareth, eben diese Verbindung. Und Petrus, der sagen kann, Herr, du weißt es, du weißt alles, du kennst mein Herz, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann bekommt er diesen Auftrag, weide meine Schafe, meine Lämmer, sei der Hirte für die Gemeinde. Und diesen Auftrag nimmt Petrus ja dann in der Folge auch wahr. Und er sieht sich jetzt nicht als der Stellvertreter Gottes auf Erden, der jetzt über allen drüber steht, sondern er sagt, ich bin ein Ältester, so wie ihr auch in der Gemeinde. Ich bin mit euch da unterwegs. Er hat zu lernen gehabt, dass es kein Heraustun, kein Großtun in der Gemeinde gibt. Das war ja sein Naturell, seine Persönlichkeit. Er war immer der Erste, wenn es um irgendwas ging. Wenn Jesus eine Frage stellt, er hat immer irgendwas zu sagen gehabt. Immer sofort raus, so, dem hat das auf der Zunge gelegen, frei von der Leber weg. War auch nicht immer alles das Beste, was er gesagt hat oder so ganz besonders gut, aber er wollte für Jesus kämpfen. Und dann hat er das Stück für Stück gemerkt und gelernt, dass Hochmut und dieses sich hervortun nicht das ist, was als Leiter die entscheidende Eigenschaft ist. Und er weiß, wie herausfordernd das ist, Leitungsaufgaben zu übernehmen. Die Spannungen, die innerhalb der ersten Gemeinden aufkommen, diese Diskussionen auch zwischen Juden und Heidenchristen, wie ist das denn mit dem Gesetz, was muss man denn da halten? Er war mittendrin in diesen Diskussionen, auch unter den Aposteln, zwischen Petrus und Paulus. Die haben sich dann ja auch mal so ein bisschen härter da angegangen, um das zu verstehen. Da war dieses Ringen. Und gerade dann, wenn es solche Widerstandssituationen gibt in den Herausforderungen, dann sind ja oftmals die Leiter die, die als erstes in der Kritik stehen. Da wird als allererstes drauf geguckt. Da wird gar nicht geguckt, wie ist denn insgesamt die Situation. Nee, die müssen es verbockt haben. Die haben uns da reingebracht, die haben es getan. Und deswegen wendet sich Petrus denen ganz besonders hier zu. In dieser Fremdheitssituation brauchen Leiter Mut, bewusst die Anfeindungen auszuhalten, die von außen kommen, aber die vielleicht auch von innen aus der Gemeinde kommen. Petrus sieht die Gemeindeleitung, die Ältesten, ja nicht jetzt zuallererst als die CEOs der Gemeinde, als die Manager, als die, die da verwalten sollen, sondern er gebraucht bewusst diesen Begriff, der auch mit seinem Auftrag schon zu tun gehabt hat. Seid die Hirten der Gemeinde. Hirten, die einen Oberhirten, nämlich Jesus, haben. Gemeinde ist die Gemeinde von Jesus und nicht die Gemeinde von denen, die Verantwortung in der Gemeinde tragen. Ganz egal, ob es der Pastor ist oder ob es die Ältesten sind. Die haben die Verantwortung für die Gemeinde von Jesus bekommen, aber er ist der Herr der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde, auf den alles zugerichtet, hingerichtet ist, ausgerichtet ist und von dem her wir denken und arbeiten. Und sie sollen sich um Gottes Herde kümmern. Diese Herde, die Christen, brauchen das. Deswegen wird, glaube ich, oftmals in der Bibel dieses Schafbild ja gebraucht, dieses Bild davon, die Schafen mit dem Hirten. Denn Schafe brauchen das ja auch. Die brauchen Leitung und Versorgung. Die dappeln ja sonst so ein bisschen unbeholfen auf der Weide herum. Die brauchen jemanden, der ihnen da weiterhilft, der sie führt, der sie versorgt. Eine Gemeinde braucht Leitung, sonst geht es da durcheinander. Und auch wenn es dabei jetzt nicht darum geht zu sagen, wir müssen da ein riesen Hierarchiegefälle aufbauen, so irgendwo ganz da oben sind die Leute, die die Leitungsverantwortung haben und ganz da unten, da sind dann die, die die Gemeindemitglieder sind, darum geht es gar nicht. Aber es braucht Verantwortungsträger, die Verantwortung übernehmen, die weiterdenken, die mitdenken, die Dinge auch entscheiden, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Die Gefahr ist natürlich, dass Leiter die Verantwortung, die sie bekommen, in schlechter Weise gebrauchen. Macht verleitet immer dazu, sie auch zu missbrauchen, sich nicht gut zu verhalten. Leitung heißt nicht Herrschaft. Es ist eine hohe Messlatte, die Petrus ja hier anlegt, an die Leiter zu sagen, sie sollen da eben diese Hirtenaufgabe übernehmen, die besondere Verantwortung haben. Und er weiß, dass diese Aufgabe nur dann gelingt, wenn das nicht aus Zwang passiert, sondern aus Freiwilligkeit. Leiter, Älteste sollen das nicht als lästige Pflicht ansehen, so schreibt er. Ein guter Hirte liebt ja seine Herde und deswegen bringt er sich dafür ein. Leiter in der Gemeinde sollen genau auch das tun. Sie opfern Zeit, sie opfern Kapazitäten, Energie für die Gemeinde, sie nehmen Verantwortung. In besonderer Weise war auch dann, wenn vielleicht an einem Abend das Sofa mehr lockt, als sich in eine Gemeindeleitungssitzung zu setzen. Oder noch mit Menschen im Gespräch zu sein. Sie brauchen Zeit, damit sie ihre Beziehung mit Jesus pflegen können. Denn nur dann gelingt das, dass sie, wie Petrus es ja hier fordert, jesusgemäße Vorbilder sein können. Und damit auch der Gemeinde inhaltliche Richtung gehen können. Und damit das funktioniert, brauchen sie auch Menschen, die mitgehen, die mit unterwegs sind. Die sich mit einbringen, damit nicht nur die Leitung alles machen muss, sondern damit andere auch Aufgaben wahrnehmen, damit dann auch Zeit ist, um vorauszudenken, um ins Gebet zu gehen. Gemeinde funktioniert nur, wenn alle sich einbringen und nicht nur ein paar und die anderen konsumieren. Nur dann kann gute Leitung funktionieren. Leiter haben eine besondere Verantwortung, das macht Petrus hier deutlich, aber sie bekommen auch eine besondere Ehre, den unvergänglichen Siegeskranz. Siegeskränze kannte man damals ganz besonders, heute ist das so ein bisschen aus der Mode gekommen. Wenn man beim Sportwettkampf was gewonnen hat, dann gab es halt so einen Lorbeerzweig oder das hatten dann ja auch die siegreichen Herren, haben sich das dann angezogen und jeder, der irgendwo einen Garten hat und Blumen hat, der weiß, irgendwann ist das beste Grün auch noch verdorrt und dann ist das trocken, dann ist das vergänglich. Und selbst der beste Trockenstrauß sieht irgendwann gammelig aus, selbst wenn ich ihn noch so perfekt präpariert habt, das ist irgendwann ist die Zeit vorbei. Und Petrus sagt, hier gibt es einen Siegeskranz, der bleibt. Der bleibt länger bestehen. Als Leiter kann ich im Dienst schon mehr von Gottes Herrlichkeit erfahren, wo ich mich besonders für ihn einsetze. Und das ist nicht nur was, was für Leiter gilt, das gilt für jeden Christen. Wo ich besonders für Jesus unterwegs bin, wo ich besonders mit ihm unterwegs bin, da kann ich ihn erleben. Wenn ich mich im Vertrauen ihm hinhalte, dann wird er für mich erfahrbar sein. Und dann werde ich für manches entlohnt werden, was ich hier vielleicht noch nicht gesehen habe. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach als Leiter, wenn man überlegt, man möchte Dinge bewegen und dann kommen die Leute aber nicht so mit. Leiterschaft gelingt ja nur dann, wenn Menschen sich leiten lassen. Es gibt ja so einen besonderen Spruch für Leiter, man ist nur eine Führungskraft oder ein Leiter, wenn einem Leute hinterherlaufen, ansonsten ist man Spaziergänger. Man braucht Menschen, die sich leiten lassen, die da mit unterwegs sind. Und das ist wie so oft nicht einfach. Und deswegen nimmt Petrus ja eben nicht nur die Ältesten in den Blick, sondern eben auch das Gegenüber. Er spricht hier von den Jüngeren, aber die meisten Ausleger sind sich sicher daran, dass es das nicht heißt, jetzt werden nur die unter 18-Jährigen angesprochen, sondern das sind einfach alle die, die gerade nicht Älteste sind, die sind jetzt hier mal die Jüngeren. Und ist doch vielleicht auch eine ganz schöne Perspektive, wenn du dich heute Morgen etwas älter gefühlt hast, du aber nicht Ältester bist, du gehörst zu den Jüngeren in der Gemeinde. Auch hier ist, wie das schon an mehreren Stellen im Brief ja deutlich geworden ist, Unterordnung und Einordnung gefragt. Dieses Struktur, ordnende Strukturding der Gemeinde, auch da ist das wichtig. Christen ordnen sich in den Strukturen, in denen sie stehen, unter. Eben in der Gemeinde, oder Petrus hat es ja vorher schon deutlich gemacht, Christen ordnen sich in der staatlichen Autorität und der staatlichen Ordnung mit unter. Ehefrauen ordnen sich den Ehemännern unter, aber umgekehrt genauso. Man arbeitet den Arbeitgebern, ordnen sich die Arbeitnehmer unter. Das ist wichtig an diesen Punkten, sich da einzuordnen und dadurch auch etwas von Jesus in dieser Gesellschaft weiterzugeben. Und Unterordnung in der Gemeinde heißt nicht, dass es da um stumpfen Gehorsam geht, dass ich einfach alles abwinken und alles abnicken muss. Aber es geht um Anerkennung der Leitungsaufgabe, die einzelne Menschen bekommen hat, die Leiter, die man ja auch berufen hat, die man damit eingesetzt hat. In den Herausforderungen, in denen Christen mehr und mehr in dieser Fremdheitssituation stehen, kommen Gemeinden in noch größere Herausforderungen, wenn den Leitern, die versuchen, einen klaren Kurs für die Gemeinde zu finden, durch die Gemeinde das Leben schwer gemacht wird. Wenn die Werte der Gesellschaft, wenn Machtstreben, wenn Geltungsdrang, wenn diese Gefühle von Minderwertigkeit oder ich bin nicht gesehen worden von denen, die haben ja immer nur die einen und die anderen im Blick, dadurch wird die Gemeinde und die Gemeinschaft irgendwann mehr und mehr geschwächt werden. Es geht um dieses Dafür-Dasein, auch dort zu dienen und sich mit hineinzunehmen. Ich muss mich nicht hervorheben. Und es geht auch hier sowohl von Seiten der Leitung als auch von denen, die geleitet werden sollen, nicht darum, irgendwelche Machtkämpfe auszutragen. Das hat in der Gemeinde keinen Platz. Der dienende Gedanke, den Jesus vorlebt, er, der sich erniedrigt hat, als Vorbild für uns, der uns gedient hat. Er soll die Beziehungen prägen, von Leitern zu Geleiteten und genauso auch umgekehrt. Die falsche Herzenseinstellung, die Petrus hier auch deutlich macht, die ist nicht der Gewinn für das große Ganze. Und er zitiert da ja aus dem Alten Testament, denn den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und diesen Gedanken der Demut, den entfaltet Petrus noch in einem zweiten Schritt. Das hat auch mit Standhaftigkeit in der Fremde zu tun. Demut ist ja einer der Werte, die absolut gegen alles sind, was wir aktuell in unserer Gesellschaft irgendwie vorgesetzt kriegen. Das will keiner machen. Demütig, keine Ahnung. Da gibt es so einzelne Leute, die dann noch sagen, ich bin auf nichts stolz, außer auf meine Demut, aber dann bin ich mir auch nicht sicher, ob die das verstanden haben, was Demut eigentlich heißt. Wer würde denn schon gerne zurückstecken? Wer würde sich denn gerne zurücknehmen in dem großen Konzert von lauter Leuten, die sich nach vorne drängen? Wir wollen doch alle auf unsere Kosten kommen. Ich will auf meine Kosten kommen, das Beste aus dem Leben herausholen, was es irgendwie für mich gibt. Meine Wünsche, meine Ideen, die müssen doch zum Tragen kommen. Oder dann denke ich an meine Familie und dann sage ich vielleicht, wenn ich sie denn habe, meine Kinder, die müssen groß rauskommen und die müssen besonders berücksichtigt werden. Und wehe, wehe, da hat irgendjemand mal nicht drauf aufgepasst. Oder dann geht es vielleicht die Generation weiter, mein Enkelkind, das ist der nächste Nobelpreisträger. Und alle sollen das doch bloß erkennen. Und da gebe ich auch alles dafür. Und wehe, das Kind durfte man nicht im Sandkasten spielen. Die Gemeinde Waldsolms hat das ja erkannt, dass wir mehr Platz brauchen zum Spielen. Ihr habt ja hier draußen schon gesehen, das neue Spielgerät, was aufgebaut worden ist, damit auch mehr Kinder sich entfalten können und damit ihr als Großeltern euch entspannen könnt. Es ist für alle was da, alle können hier spielen. Wenn mein Herz sich wirklich verändern soll und wenn ich mich dann neu prägen lassen soll, dann beginnt diese demütige Einstellung, dass ich das als allererstes in Bezug auf Gott lerne. Gott gegenüber demütig zu sein. Ich bin der Mensch, Gott, du bist Gott. Ich bin dein Geschöpf, du bist mein Schöpfer. Und du darfst in meinem Leben reden und du darfst in meinem Leben bestimmen. Und wisst ihr, was das Gute ist, wenn wir das bei Gott üben, demütig Gott gegenüber zu sein? Gott nutzt das nicht aus. Bei Menschen wäre ich mir nie sicher, da ist dieses Misstrauen, was wir irgendwo gelernt haben, wenn ich einem Menschen gegenüber mich zu unterwürfig präsentiere, was wird denn der dann damit machen? Das kann man doch super ausnutzen. Das ist dann so ein Fußabtreter für alle Zeit. Der sagt ja eh nichts, der ist ja so demütig. So diese Christen, die fallen ja auch gar nicht auf. Aber bei Gott weiß ich, der wird mich nicht noch irgendwo tiefer reinwerfen oder nochmal drauftreten. Der nutzt diese demütige Haltung nicht aus. Ich darf, ich kann, ich soll mein Leben mit allen Dingen Jesus und Gott hingeben. Und das ist ein Zeichen des Vertrauens. Und ein Zeichen davon zu sagen, ich anerkenne in meinem Leben, ich schaffe es nicht. Und ich muss es auch gar nicht schaffen. Meine Kraft wird nicht dazu reichen. Ich bin dazu nicht in der Lage. Mir ist bewusst, dass ich Hilfe und Rettung brauche. Und das Gute ist, das brauchen wir alle. Da sitzen wir Menschen alle im gleichen Boot. Und da muss sich keiner überheblich gegenüber dem anderen fühlen. Und Petrus macht diesen Vertrauensbeweis ja an dem konkreten Punkt deutlich, diesen Vers, den wahrscheinlich die meisten aus dem ersten Petrusbrief kennen. Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Gerade in einem fremden Umfeld, da werden die Sorgen ja immer größer werden. Da, wo ich mich alleine fühle, wo ich mich nicht verstanden fühle, wo ich merke, dass die Widerstände größer werden, da werden die Sorgen auch immer größer. Wie wird das denn weitergehen? Was wird noch passieren? Was kommt denn dann? Und sich demütig vor Gott zu beugen, heißt dann auch, die schwierigen Umstände, meine Sorgen, meine Ängste, auch da, wo ich ausgegrenzt werde, wo ich beleidigt werde, ihm das hinzulegen, bei Gott abzugeben und ihm zu vertrauen, dass er mich nicht alleine lässt, auch in den Schwierigkeiten, die auf mich warten, dass er dann da ist und darauf zu vertrauen, er ist der Gerechte, der am Ende die Gerechtigkeit schafft. Und er hält diese Welt immer noch in der Hand, ganz egal, was passiert. Und er wird mich zu einem guten Ziel führen. Warum ist es so wichtig, diesen Vertrauensschritt, diese demütige Haltung zu üben? Weil gerade dann, wenn ich so wenig von Gott spüre und so wenig von ihm sehe und gar nicht weiß, ist er eigentlich jetzt da oder nicht, in diesen Zeiten wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit es irgendwann in eurem Leben, an eurem Lebenshaus, an der Tür klopfen. Vielleicht erst ganz leise und dann immer mehr. Und wenn da so ein Spalt breit der Tür offen ist, ist da ganz schnell ein Fuß in der Tür. Der Türspalt des Zweifels, der Unsicherheit, der Ungewissheit, daraus wächst mehr und mehr Misstrauen und darauf wartet nur einer. Und das ist Gottes Gegenspieler, Satan. Der in diesen Situationen kommen wird und dich dann fragen wird, glaubst du eigentlich wirklich, dass Gott dir noch treu ist? Glaubst du eigentlich wirklich, dass Gott dich so, wie du bist, annimmt? Und guck mal in die Welt. Wie sieht's denn da aus? Großes Chaos. Wo ist denn die ordnende Hand des Schöpfers? Der soll alles in der Hand halten? Was ist denn da los? Das stimmt doch nie im Leben. Der Teufel wartet nur auf solche Situationen und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir solche Herausforderungen, solche Widerstände, solche Fremdheitssituationen erleben. Denn dann beginnt sein teuflisches Werk, Misstrauen zu säen, uns von Gott wegzuziehen, die Beziehung zu ihm zu stören und damit letztendlich ja auch menschliches Miteinander unmöglich zu machen. Der Teufel ist eine reale Gefahr. Da ist Petrus hier ganz deutlich. Das ist nicht nur eine Figur aus dem Märchen und das ist für unsere Ohren heutzutage vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir alles, was so irgendwie in der unsichtbaren geistlichen Welt passiert, gerne auch wegdrängen und sagen, da ist eigentlich gar nichts. Das haben wir ja mit der Aufklärung auch alles schon gelöst, dass das gar nicht mehr da ist. Aber Petrus sagt das hier sehr deutlich, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe. Gut, wir können das jetzt bei uns vielleicht nicht unbedingt, hier brüllen relativ wenig Löwen, aber damals war das real. Die Menschen kannten das aus den Arenen in den großen Städten, wo dann Gladiatoren kämpfen mussten gegen die hungrigen Löwen, oder da gab es die Löwen in freier Wildbahn und die, die eine Herde hatten, die haben das erlebt, dass sie dagegen kämpfen mussten, dass die ihnen nicht die Tiere wegfressen. Vielleicht müsste man heute sagen, für uns übertragen, der Teufel geht herum wie ein hungriger Wolf. Das wäre so das gefährlichste Tier, was wir hier kennen, und wir üben ja im Moment in Kröffelbach sehr fleißig, ich weiß nicht, ob ihr das abends schon gehört habt, hier ist irgend so ein Hund, der gerade meint, er wäre der Wolf, die ganze Zeit das Gejaule, es klingt jämmerlich, aber ich weiß, wo der Hund wohnt und das ist definitiv kein Wolf, aber da hat man zumindest schon mal so ein bisschen das Übungsgefühl. Und ich finde das passend, dieses Bild der Herde hat ja Petrus vorher schon angeschnitten, wenn er von den Hirten spricht, die für die Herde sorgen sollen. Der Wolf, beziehungsweise der Löwe ja in dem Bild, der geht auf die Schwachen in der Herde. Die greift er als erstes raus. Und deswegen müssen wir wachsam sein, uns auch vorbereiten auf diese Angriffe, die kommen. Es ist so wichtig, besonnen und wachsam, klar im Kopf zu sein und aufzupassen. Jetzt nicht hinter jedem Busch die Gefahren lauern zu sehen, aber zu wissen, wo halte ich mich denn sicher auf? Was ist denn für mich als Schaf bei Gott der richtige Platz? Eben bei Gott ist der richtige Platz. Einen klaren Verstand haben, von Gottes Wort aus zu prüfen, von seinem Willen verstehen, erkennen, wo lauert die Gefahr. Und je mehr ich mich ihm aussetze, umso mehr wächst das Vertrauen ja auch wieder. Umso näher bin ich bei ihm. Und umso schwieriger wird das Spiel für Satan werden. Je mehr ich bei Jesus bin, je mehr ich mich mit ihm beschäftige, umso deutlicher kenne ich doch seine Stimme und seine Worte und kann unterscheiden, ist das jetzt etwas Gutes, was kommt, ist das von Jesus, auch wenn es vielleicht für mich schwierig ist, oder ist es die Stimme von Satan, die mich von Jesus wegziehen will. Wer sich an Jesus klammert, der ist sicher und standhaft, auch in den Herausforderungen. Wer unbeirrt sein Vertrauen auf ihn setzt, der kann den Anfeindungen Satans widerstehen. Auch wenn der Löwe noch brüllt oder der Wolf heult, Jesus hat ihn jetzt schon besiegt und entmachtet. Er hat uns, obwohl wir so oft nicht an ihm festhalten, seine Hilfe schon gegeben. Seine Vergebung, seine Liebe, die gibt er uns jeden Morgen neu und wir können jeden Tag daraus leben, aus seiner Gnade. Und das macht uns standhaft in der Fremde und damit schließt Petrus diesen Brief auch ab mit der tragenden Gnade. Ganz zum Schluss kommt ja noch dieses ganze Grußzeug, das schauen wir uns heute jetzt gar nicht ganz so genau an, aber vorher geht Petrus ja nochmal auf das eigentliche Zentrum ein und schließt damit eigentlich den Bogen im Brief bis ganz an den Anfang. Aber keine Sorge, ich fange dann nicht in 14 Tagen, in 3 Wochen wieder von vorne an. Aber ihr könnt dann ja das Ganze vielleicht nochmal nachhören oder nochmal nachlesen, falls ihr schon vergessen habt, was da am Anfang stand im 1. Petrusbrief. Das Fundament des Glaubens, was im fremden Umfeld sich erträgt, ist Gottes unverdiente Zuwendung, dass er seine Liebe zeigt, dass er uns Hoffnung gibt in Jesus Christus. Er schenkt uns seine Gnade auf jede erdenkliche Weise. So vieles, was wir im Leben haben, ist Gnade. Nichts davon haben wir uns verdient. Auf nichts, was wir haben, können wir uns irgendwas einbilden. Dass wir hier leben, dass Gott uns annimmt, das sind seine Geschenke. Es ist seine Entscheidung, uns zu lieben. Es ist seine Entscheidung, uns auch zu berufen, in die Nachfolge mit ihm unterwegs zu sein, uns damit auch seine Herrlichkeit zu schenken. Keiner von uns konnte irgendein Bewerbungsschreiben dafür abgeben oder sagen, ich habe doch diese und jene Punkte irgendwo erarbeitet oder ich gebe dir noch irgendwie das dazu, dann mach doch. Wir haben es nicht verdient und wir kriegen es trotzdem. Jesus beruft uns, mit ihm unterwegs zu sein, auf dem Weg, auch durch die Fremde. Er nimmt uns mit hinein auf das, was noch wartet, was noch kommen wird. Und auf diesem Weg müssen wir mit Widerständen rechnen. Sie werden kommen. Und sie werden vielleicht noch immer mehr werden. Aber es ist nicht das letztendliche Ding in unserem Leben. Das Leiden, was auf uns wartet, die Widerstände, die da sind, die Herausforderungen, schreibt Petrus, das ist ja nur eine kurze Zeit, eine kurze Leidenszeit. Und ja, wenn man in den Leidenszeiten im Leben ist, dann fühlt sich das manchmal anders an. Und manche herausfordernde Zeit manche Sorgen, manche Nöte, manche Ängste, manche Krankheiten, wir werden sie nicht los. Und sie füllen unser Leben. Und dann ist diese Perspektive, die Petrus hier bringt, klingt im ersten Moment für uns wie Hohn und Spott. Eine kurze Zeit. Aber diese Perspektive, die Petrus uns malt, ist ja größer als die Lebenszeit, die wir hier auf dieser Erde haben. Und diese Perspektive zu haben, wir haben mehr als die 80, 90 Jahre, vielleicht auch nur 70 oder vielleicht auch nur 30, die wir hier auf dieser Erde sind. Diese Perspektive bekomme ich nur, wenn ich mit Jesus lebe, wenn er meine Lebenshoffnung ist und er mir einen anderen Blick schenkt. Dann kommt ja noch mehr als nur das, was hier wartet. Was sind die Jahre hier auf der Erde im Vergleich mit der Ewigkeit? Was sind die Zeiten des Leidens im Vergleich dazu, dass wir zeitlos getröstet sein werden bei ihm? In einer Welt, wo es kein Leiden mehr gibt, wo keine Tränen mehr geweint werden, wo uns keine Krankheiten mehr betreffen, wo kein Tod mehr ist. Und es beginnt nicht erst irgendwann, sondern dieses Gehaltensein, dieses Getragenwerden, das erleben wir in diesen Situationen ja schon jetzt. Die Hoffnung, die größer ist als das, was wir jetzt erleben. Wenn diese Hoffnung nicht da wäre, dass es noch mehr gibt als unser Leben hier, diese Gewissheit, dass durch die Auferstehung von Jesus neues Leben möglich wird, dann müssten wir die Gemeinde zumachen und dann könnte ich auch nicht mehr hier vor euch stehen. Dann wüsste ich nicht, was ich noch in meinem Dienst tun sollte, wenn es diese Gewissheit nicht geben würde. Bei Gott bekommen wir schon jetzt die Kraft und er stellt uns auf den festen Boden. Er verlässt uns nicht. Jesus hat schon gelitten. Er hat gesiegt. Er ist durch die tiefste Leidenszeit gegangen, um uns zu zeigen, auch in den tiefsten deines Lebens bist du nicht allein, ich bin da. Und noch einmal nimmt sich Petrus ja selbst mit hinein in das Leiden. Er schreibt ja in den Grüßen, dass er aus Babylon schreibt. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, ich habe am Anfang gesagt, Petrus schreibt aus Rom. Wie kann denn das sein? Babylon, Rom, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Städte. Und Petrus benutzt ganz bewusst diese Chiffre Babylon für die Stadt, in der er gerade schreibt, für Rom. Aus zwei Gründen. Zum einen stand Babylon in der Bibel ja immer für das absolut Böse. In der Offenbarung und so heißt dann ja noch die Hure Babylon, so das ist ja wirklich, da kommt alles Böse her. Da ist Fremde absolut erkennbar, da ist die Sünde am allergrößten. Da ist Fremdheit ganz weit vorne. Und genauso hatten es die Israeliten ja schon erlebt, weil Babylon stand für Exil. Weg von der Heimat, in einem anderen Umfeld leben, in der Fremde. Und sie haben dort auch erlebt, wie Gott sie durch das Exil getragen hat. Und das legt Petrus hier mit hinein, wenn er schreibt, ich grüße euch aus Babylon. Er erlebt das auch. Und die Christen sind nicht alleine in der Fremde. Schon vorher hat er ja hier im Abschnitt gesagt, ihr leidet zusammen mit allen Christen weltweit. Alle werden das erleben. Das ist nicht nur was im ersten Jahrhundert passiert ist. Oder die Leiden sind nicht nur heutzutage in Nordkorea, sondern auch in anderen Ländern. Es ist vielleicht ein anderes Leiden, eine andere Perspektive als das, was wir erleben. Und unsere Widerstände sind vielleicht noch deutlich kleiner, ganz sicher deutlich kleiner, als das, was Menschen erleben, die für den Gottesdienstbesuch gehängt und erschossen werden. Und trotzdem ist es Realität im Leben jedes Christen. Und Petrus zeigt aber, ich erlebe das auch, aber mich hält die Gnade, die Jesus mir schenkt. Und deswegen diese Ermutigung, haltet an der Gnade fest, das ist das Entscheidende. Das Fremde soll uns nicht vom Kern wegtreiben. Der Kern ist Jesus, er steht, das ist das Fundament, auf das wir unser Lebenshaus bauen können. Denn egal was kommt, es ändert nichts daran, dass Jesus der Herr dieser Welt ist. Dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Und dass er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und da stößt auch niemand ihn herunter. Auch in den Stürmen in der Fremde ist er da. Er hat alle Macht und sie wird gerade in der Fremdheit erlebbar. Auf ihn gegründet wird man standhaft in der Fremde. Und damit schließt sich der Kreis an den Beginn des Briefs, wo Petrus ja ganz bewusst bei der Auferstehung beginnt. Die ist Grundlage unserer Hoffnung, unseres Glaubens, das Fundament. Weil wir mit Jesus leben, können wir anders leben, heilig leben als Kontrast in der Fremde, zu seiner Ehre. Es ist sein Auftrag an uns, so zu leben. Petrus schreibt, Kapitel 2, Vers 12. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Und das ist die Herausforderung, vor der wir an jedem Tag stehen. In der Familie, in der Arbeit, in unserem Umfeld, in der Nachbarschaft, wo wir mit Menschen unterwegs sind in dieser Welt, mit vielen Menschen, die Gott noch nicht kennen. Aber wir wollen ihnen in ihrem Leben lebensnah mit unserer Hoffnung begegnen, die Jesus ist. Wir bleiben standhaft, auch in der Fremde, bei allen Widerständen, denn dann kann und dann wird Jesus erkennbar werden in dieser Welt. Zu seiner Ehre leben und sind wir hier. Lass uns beten. Jesus, und du hast uns in diese Welt hineingestellt, dass wir deine Zeugen sind. In Umfelde hinein, wo wir merken, dass immer weniger nach dir gefragt wird, nach deinen Werten, nach deinen Geboten, nach deinen Normen. Und wir uns wie Fremdkörper fühlen. Manches vielleicht auch schon gar nicht mehr verstehen, als würden wir in ein anderes Land reisen, wo die Sprache vollkommen anders ist als unsere. Und dort stellst du uns hin und uns wehen die Stürme des Widerstands, der komischen Gefühle, der Herausforderungen um die Nase und pusten uns beinahe um. Und wir beten, Herr, dass du uns standhaft und fest machst in dir, in dieser Zeit und in dieser Welt, dass wir für die Menschen in unserem Umfeld, durch die Art und Weise, wie wir durch dich leben und mit dir leben und von dir reden, deine Zeugen sein können, dass die Hoffnung, die du uns gibst, die uns festmacht und auch getrost macht, auch in allen Herausforderungen, in allem Schweren, in allem Leiden, dass die Art und Weise, wie wir damit umgehen und wovon wir reden, welche Perspektive wir auf dieses Leben haben, dass dadurch du erkennbar wirst, dass wir das weitersagen können und dass gerade in dieser Zeit, wo vieles so durcheinander wirkt und vielen auch der Boden unter den Füßen weggezogen ist durch die ganzen Krisen und Herausforderungen, die da sind und die offenen Fragen, dass gerade dort wir dich verkündigen können und erleben können, wie du Menschen vorbereitest und zu dir ziehst. Wir wollen uns damit hineinstellen, auch als deine Gemeinde hier vor Ort. Menschen mit der Hoffnung, die du bist, lebensnah begegnen. Schenk uns gute Wege und den klaren Blick, wie und wo wir die Kontakte aufrechterhalten können, wo wir sie neu bauen können, wo wir gefragt sind, wo du uns gebrauchen willst, dass wir ja an den Stellen, wo du schon den Boden bereitet hast, dass wir dort mitarbeiten können, uns mit hineinstellen können und auch sehen können, dass du handelst. Und dass es uns auch selbst ermutigt, an den Stellen, wo wir so wenig sehen, zu sehen, du bist da. Du bist das feste Fundament, du bist der Halt in dieser Welt und wir danken dir dafür, dass du dich uns so schenkst, deine Liebe, deine Vergebung und dass wir was dafür tun konnten. Lass uns daran klammern und festhalten, dass das unser einziger Trost ist in unserem Leben. Wir haben dich als unser Fundament. Amen.